im Evangelium des Apostels und Evangelisten Johannes. Philippus, der Apostel, einer der ersten Jünger Jesu, als Namenspatron unserer neuen Gesamtkirchengemeinde. Manche von Ihnen, welche den aktuellen Gemeindebrief vor Augen haben oder auch noch die Presseberichte von Mitte Dezember über die Veränderung der Gießener Kirchen- und Gemeindelandschaft, reiben sich verwundert die Augen. Philippus war doch ein anderer, ein Diakon der ersten Jerusalemer Gemeinde, der, welcher mit dem Fremden aus dem Morgenland ins Gespräch über Jesus, den Heiland, kam und sich taufen ließ. So oder so, beide Männer namens Philippus sind würdige Namenspatronen. Zumal die meisten auch nicht wissen, es nicht bekannt ist, dass es zwei relevante Personen dieses Namens im Neuen Testament gibt. Und solange man den Philippus mit Jesus und Gott und Kirche und Gemeinde verbindet, soll mir das recht sein. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Diskussion über diesen Vorschlag im damaligen Vorstand der Johannesgemeinde ausdrücklich damit begründet wurde, dass Philippus ein Apostel, also einer der ersten 12 Jünger Jesu war. Genauso wie die ersten 4 Kirchengemeinden mit der Öffnung der Johanneskirche 1893 alles Apostel waren, gut, und Evangelisten, also Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Aber es war dann Tradition, dass dann später Gemeinden, die gegründet wurden, nach Aposteln benannt wurden. Also die Thomas-Gemeinde, die Petrus-Gemeinde, die Andreas-Gemeinde oder die Paulus-Gemeinde. Gießener Tradition, Gemeinden nach Aposteln zu benennen. Und in der christlichen Überlieferung ist ein Apostel jemand, der persönlich von Jesus Christus mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt wurde. Und noch eins lässt mir den Namen Philippus, an den ich mich auch gewöhnen muss, gebe ich ja zu, sympathischer werden. Denn trotz seiner Unbekanntheit und seines überraschenden Auftauchens, wir haben hier einen Menschen vor Augen, der wie Maria, wie wir in der Lesung gehört haben, manches nicht verstand, eben sofort nicht verstand. Der seinen Weg aber in der Nachfolge trotz offener Fragen und Zweifel treu im Glauben gehen. Und ähnlich wie ich es ja von uns, von mir kenne, also die Bezeichnung Philippus hat etwas sehr Persönliches, sehr etwas mich auch vielleicht Spiegelndes, also jedenfalls einen theologischen, einen biblischen Bezug. Und das ist, finde ich, wichtig und auch nicht selbstverständlich. Warum? Denn die meisten Namen, welche im Strukturprozess der evangelischen Kirche Hessen und Nassau neu kreiert werden und wurden, haben regionale Bezüge. Das wird seine Gründe haben, das ist auch okay, aber sie haben keinen theologischen Kontext. Und wenn ich mir die entsprechende Landkarte auf der EKHN-Webseite anschaue, dann werde ich an meinen Heimatkundeunterricht in der Volksschule der 60er Jahre erinnert, also Gesamtkirchengemeinde Blausländchen, Lorelei, Gerau Land, Mittlere Wetterau, ca. 160 Namen von Gesamtkirchengemeinden, fast 95%, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es ist schon von den Proportionen, ist es so, haben regionale Bezüge. Ein wichtiger Aspekt, aber ich finde, die Ausnahmen, die es dann auch gibt, also in Wiesbaden gibt es die Luthergemeinde, in Worms als Gesamtkirchengemeinde, in Worms die Brot- und Rosengemeinde oder die Friedensgemeinde oder die Schöpfungsgemeinde als Gesamtkirchengemeinde und die Philippusgemeinde als Gesamtkirchengemeinde Gießen. Das sind 5 oder 6, die aus diesen anderen regionalen Bezügen herausragen. Und ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, weil wir haben es jetzt tatsächlich auch bei den katholischen Geschwistern erlebt. Die haben ihre Stadtgemeinde Gießen-Mitte, das Pastoralraum Gießen-Mitte, umbenannt in Pastoralraum Bonifatius. Der Name Bonifatius, mit dem ist eine Botschaft verbunden. Eine Botschaft, nämlich Bonifatius war für die Verkündigung des Evangeliums im germanischen Raum eben eine prägende, eine wichtige Figur, als Missionar, Evangelist, also eine Botschaft mit Bonifatius. Welche Botschaft hat jetzt Philippus? Die möchte ich nachspüren und zunächst nochmal kirchenhistorisch einen kurzen Abriss geben. Also Philippus ist vermutlich nach den Forschungen, die jetzt aber alle keine Beweise haben, aber wohl sehr wahrscheinlich, ist er im Alter, also im höheren Alter verstorben als Märtyrer in der heutigen Ukraine. In der katholischen Kirche sollen Reliquien von ihm an ihn erinnern, unter anderem in Rom, in Köln, im Kloster Andechs, in Paris. In der Kunst hat ihm Leonardo da Vinci ein Gesicht gegeben. In seinem Werk, Das letzte Abendmahl, ich weiß nicht, ob Sie es vor Augen haben, dieses Werk ist ja dadurch bekannt, nochmal besonders, dass es die Emotionen und Affekte der Jünger bildlich hervorragend darstellt. Und die werden auch benannt. Man erkennt Judas. Und Leonardo da Vinci hat auch Philippus erkenntlich gemacht. Es ist einer der Jünger, der steht. Er wird als junger Mensch dargestellt und er beugt sich zu Jesus rüber und hält die Hand auf sich. Es ist die Antwort oder die Reaktion auf die Aussage von Jesus Christus, einer von euch wird mich verraten. Und hier wird etwas deutlich, der Philippus bin ich's. Also die Selbstzweifel, bin ich gut genug, schaffe ich das? Das ist so etwas schon, wo wir den Philippus etwas von ihm erfahren. Es gibt noch andere, tatsächlich Kunstdarstellungen in Kirchen von Philippus. Er wird dargestellt als älterer Mann in manchen Kirchen mit einem Kreuz und einem Buch. Das ist wahrscheinlich der Hinweis dann auf seine Tätigkeit als Evangelist, Missionar und sein Tod wahrscheinlich oder wie auch immer, wird vermutet, entweder gesteinigt oder gekreuzigt. Er wird aber auch dargestellt mit Brot in der Hand. Und warum das so ist, werde ich jetzt gleich erläutern. Nämlich, wir gehen jetzt auf diese Spurensuche im Johannesevangelium. Philippus, erstens, Philippus, der Gefundene. Johannes 1, Verse 43 bis 46. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus antwortete ihm, komm und sieh. Jesus findet Philippus. Es war nicht umgekehrt. Nicht Philippus findet Jesus. Jesus ist der Aktive. Er kennt den Philippus, er hat ihn gesehen. Er ruft ihn. Und so ist schon der Hinweis, Glaube ist ein Gerufenwerden. Glaube ist ein Geschenk. Glaube entsteht, weil wir gesehen sind. Und aus diesem Glauben entsteht eine Berufung, eine Aufgabe, folge mir nach, als grundsätzliche Haltung, Jesus nachzufolgen. Und Philippus hat diesen Ruf aufgenommen, obwohl er noch nicht alles verstand. Und der Einwand des Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus hat die richtige, die einzig passende Antwort, komm doch, schau dir es doch selbst an, komm und sieh. Und anders geht's ja gar nicht im christlichen Glauben. Sich öffnen, hinschauen, immer wieder hinschauen. Die Wahrheit Gottes oder die Wahrheit Christi können wir nicht beweisen. Sich einladen lassen, kommen, hingehen und sehen, das ist das Entscheidende. Es geht um eine Existenz. Es geht um eine Lebenshaltung und eben auch um das sich gewiss sein, dass Glaube und der Verstand, also Glaube und Naturwissenschaft und Forschung, zwei unterschiedliche Sachen sehen. Durch das eine sehen wir die Realität der Schöpfung und durch das andere Fenster die Realität des Schöpfers. Deswegen können wir Gott nicht beweisen. Aber wir müssen es auch nicht, weil Gott sich nicht beweisen lassen will. sondern er will vertrauen und glauben und er will sich zeigen. Im Herzen und irgendwann in Christus auch für alle Welt sichtbar. Und an Gott zu glauben, uns einladen lassen von ihm zur Nachfolge, das ist etwas, was ganz persönlich ist. Da kann sich keiner für den anderen entscheiden. Jeder ist da für sich allein verantwortlich. Wir können uns den Glauben nicht gegenseitig abnehmen. Das müssen wir auch nicht, aber wir können uns einladen, ermutigen und sagen, komm und sieh. Weil es geht nicht darum, dass ich ein Vorzeigebild wäre und dass wer mich sieht, der anfängt, würde zu glauben. Im Gegenteil, wir haben alle unsere Schwächen und Macken und können keinen Menschen von uns überzeugen, dass es Gott gibt. Das muss Gott selber machen. Und er tut es auch in aller Stille. Und so kommen wir jetzt auf die zweite Spur, die wir finden im Johannesevangelium. Philippus, der Geprüfte. Es ist die Antwort auf das Brot in der Hand des Philippus in der Kunst. Johannes 6, 5 bis 7. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete dann, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder satt würde. Nach menschlichen Maßstäben hat Philippus völlig recht. Doch Jesus führt uns immer wieder an die Grenze des Fassbaren. Bei der Speisung der 5000 werden alle Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt. Philippus konnte sich das nicht vorstellen. Als Jesus ihn fragte, wie man die vielen Menschen speisen könne, die ihm gefolgt sind, sagt Philippus nicht, ach Herr, dir wird schon was einfallen. Nein, er sagt und antwortet ganz resignierend, wir haben doch nur so wenig Geld. Und das reicht doch niemals aus. Der von Christus Geprüfte wird mit seinen Zweifeln konfrontiert. Und der Kern des Zweifelns ist nicht das Wunder der Brotvermehrung an sich. Der Kern des Zweifelns ist die Frage, ob Philippus eben glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, wirklich Gottes Sohn oder nicht. Und damit eben auch von göttlichem Wesen. Also wahrer Mensch und wahrer Gott. Denn dass Gott so ein Wunder schaffen könnte, das war dem Philippus als gläubigen Juden völlig klar. Offensichtlich hat Philippus die Bedeutung des Kommens Jesu und sein Wirken in seiner Großartigkeit noch nicht erfasst. Ist er uns auch hierin vielleicht ähnlich? Begreifen wir denn immer wieder, wer uns mit Jesus wirklich geschenkt ist? Was sind unsere Glaubensproben? Leben wir im Vertrauen auf Jesus, auch wenn alles andere dagegen zu sprechen scheint? Im selben Kapitel sagt Jesus von sich, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Alle werden satt durch den einen. Es geht hier also mehr als um ein großes Wunder. Es geht um die Bedeutung Jesu. Er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Die dritte Spur, Philippus, der Zweifler. Johannes 14, die Abschiedsreden Jesu. Wir hatten jetzt Pfarrer Paul noch im letzten Gottesdienst. Ich habe ihn noch im Ohr. Ich habe jetzt allerdings die weiterführenden Verse aus den Abschiedsreden Jesu. Pfarrer Paul sprach von Thomas, dem Zweifler. Ich spreche jetzt von Philippus, dem Zweifler. Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch wenigstens um meiner Werke willen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Noch deutlicher kann man es nicht sagen. Jesus Christus ist wahr Mensch und wahrer Gott. Und obwohl Philippus auch hier zweifelt, zu kurz glaubt, denkt, finden durch seinen Dienst trotzdem Menschen zum Glauben an Christus. Johannes 12, viertens, Philippus, der Einladende. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und Philippus kommt und sagt es Andreas, und die sagen es Jesus. Hier wird es deutlich. Philippus, wie schon am Anfang mit dem Andreas, Philippus bahnt Menschen den Weg zu Christus, obwohl er noch nicht alles versteht. Christen kommen zu ihm und sagen, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus, obwohl er noch irgendwie ein Vorhang vor Augen hat, ist schon in der Christus-Ahnung. Hier muss was sein. Und das zeige ich den anderen Menschen. Und von da ist für mich jetzt der Begriff oder die Bezeichnung Philippus-Gemeinde nicht nur ein Name, sondern auch eine Botschaft, ein Programm. Wir sind Kirche für Menschen, die Christus sehen wollen. Pfarrer Paul erzählte mal von einem Muslim, der ihn fragte, ob er an Weihnachten in die Kirche kommen dürfe. Er sei kein Christ, aber habe das Bedürfnis, Jesus zu sehen. Und Philipp sagt, komm und sieh. Oder Michael hat das dann gesagt. Und auch dieses, was wir von Philippus lesen, ist deutlich, er denkt nicht in Nationen, in Hautfarbe oder kultureller oder religiöser Herkunft. Alle sind eingeladen. Und nicht nur in Gottesdiensten, sondern überhaupt in die Kirche, also zum Beispiel hier in die Johanneskirche. Ich finde das so wichtig, dass es die offene Kirche gibt, weil wir leben, wir sehen hier auch Menschen, die kommen und sehen wollen, einfach aus Neugierde. Und ich erlebe es bei meinen Kirchenführungen immer wieder, wenn dann Menschen fragen, was ist denn mit dem leeren Kreuz, wer ist denn da oben der Engel? Überall ist von Jesus zu sehen, denn es ist ja kein Engel, es ist Jesus Christus, der einst als Weltenherrscher wiederkommen wird. Also überall redet diese Kirche von Jesus. Hier kann man Jesus sehen. Und das ist gut so. Und das ist, denke ich, eine Botschaft, dass wir als Philippus-Gemeinde unter diesem Dach und mit den vielen Ortskirchengemeinden, die es ja noch gibt, auf Jesus hinweisen und einladen. Die Spurensuche geht zu Ende. Summa summarum, was bleibt? Das Johannesevangelium legt zwei Schwerpunkte für den Apostel Philippus. Einerseits ist es der Apostel, der immer wieder etwas nicht versteht. Er ahnt den Plan, Jesu Brot zu vermehren, nicht. Er versteht die lange Predigt am Abend des Gründonnerstags nicht. Gleichzeitig aber führt er Menschen zu Jesus. Er lässt sich begeistern. Ein Ausleger meint sogar, dass Philippus einer der sympathischsten Begleiter Jesu Christi war, über den der Evangelist Johannes in liebevoller Weise erzählt. Überhaupt fällt auf, wie ernst Johannes den Philippus nimmt. Kein anderer Evangelist berichtet von den Zweifeln des Philippus, seiner Kurzsichtigkeit und seinen Schwierigkeiten zu verstehen. Doch es steckt noch etwas anderes dahinter. Letztlich berichtet Johannes davon, dass Jesus selbst sich um den Philippus bemüht, so wie sich Jesus um einen jeden von uns bemüht. Und offensichtlich war die Geduld Jesu nicht umsonst. Philippus wurde zu einem treuen Apostel. Das Ergebnis von Weihnachten hatte er zwar, oder das, sorry, das Ereignis von Weihnachten hatte er zwar nicht verstanden. Er hielt Jesus immer nur für einen Menschen, der ein guter Mensch war, dem man auch nachfolgen konnte, aber mehr nicht. Umso größer war die Verzweiflung, die der Tod Jesu ausgelöst hat. Eine tiefe Erschütterung muss in ihm gewesen sein. War alles umsonst gewesen? Und erst mit Ostern öffnet sich sein Blick für Jesus als den Sohn Gottes. Und es muss ein wahres Glück für ihn gewesen sein, als der Auferstandene vor ihm stand und ihm seine Wunden zeigte. Er gehörte wie Thomas zu denen, die erst glaubten, als sie sahen. Und nun wurde er vermutlich über 20 Jahre lang zu einem Apostel für jene, die Jesus selig gepriesen haben, hat. Selig gepriesen, weil sie nicht sehen und doch glauben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.